zu Gast jetzt Holger Kube Ventura, künstlerischer Leiter, künstlerischer Vorstand der Kunsthalle Tübingen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Holger, wie hat es dich nach Tübingen verschlagen? Wie wird man künstlerischer Vorstand der Kunsthalle?
Indem man sich auf die ausgeschriebene Stelle bewirbt. Die war, glaube ich, ausgeschrieben im September 2015, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich mich einfach normal drauf beworben. Ich kannte auch niemanden in Tübingen. Ich muss gestehen, ich war auch vorher nie in Tübingen gewesen, habe auch nie eine Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen gesehen. Aber das war natürlich schon auch eine interessante Ausschreibung. Also eine Kunsthalle, die nach längerer Zeit eine neue Leitung sucht und auch einen Umbau hat und einen Anbau bekommt. Also wo man wahrscheinlich alles neu aufbauen kann. Das war interessant, habe ich mich drauf beworben und wurde erwählt.
Wie lief das ab?
Ein relativ aufwendiges Verfahren. Also die eigentliche Bewerbung ist so, wie man sie sich vorstellt. Man sagt, wer man ist und was man gemacht hat und so weiter. Und bringt auch schon so ein paar Ideen, was man sich so vorstellt von diesem Haus. Der zweite Schritt war dann relativ anspruchsvoll. Da wurde ich aufgefordert, innerhalb von 2-3 Wochen, weiß nicht mehr genau, ein potenzielles Programm von 2 Jahren vorzulegen. Also hatte ich 3 Wochen Zeit, um mir ungefähr 8 Ausstellungen auszudenken und die dann eben auch auszuformulieren. Und das ist ziemlich aufwendig. Das kann man sich am Ende vorstellen, dass das so ein 40-50-seitiges Exposé ist von 8 potenziellen Ausstellungen, die man machen würde.
Also aber aus der Luft.
Wie aus der Luft?
Also so im Prinzip, wie realistisch ist es dann?
Relativ realistisch. Also das, was ich jetzt machen werde, die ersten 4 Ausstellungen sind schon sehr stark durchgeplant. Die sind eng an dem, worauf, was ich damals auch mir vorgestellt habe oder was ich vorgeschlagen habe. Das heißt, die Kunsthalle Tübingen kriegt, was sie bestellt hat. Ich habe mich mit einem Konzept beworben und das setze ich jetzt auch um.
Wie sah das aus, dein Konzept?
Ja, wie gesagt, 8 aufeinanderfolgende Ausstellungen, wo man sich nach unterschiedlichen Kriterien versucht zu überlegen, wie entsteht daraus ein roter Faden, wie entsteht ein Profil für so ein Haus. Jede einzelne Ausstellung, die man da plant, muss in sich stimmig sein, muss einen roten Faden haben, muss irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben, muss das Potenzial haben, Leute zu interessieren. Das geht nach unterschiedlichen Kriterien. Ja, und natürlich ist auch eine gewisse Machbarkeit immer mit drin. Man muss sich überlegen, wie könntest du das denn bezahlen? Sind es überhaupt Leute, die du kriegst? Sind es nicht Leute, die sowieso schon ein Jahr später oder ein Jahr vorher in Tübingen eine große Show hatten und solche Sachen? Gibt es 1000 Kriterien dafür.
Wer war alles beteiligt an dem Auswahlverfahren? Wer hat dich da angehört?
Angehört haben mich Götz Adriani, heute Vorstandsvorsitzender der Kunsthalle, dann Maxim Zundel, der Abgesandte der Stifterfamilie und der Aufsichtsratsvorsitzende.
Und die haben dich auch ins Kreuzfeuer genommen und...
Ja, relativ, wobei, also der Vorteil von diesem aufwendigen Verfahren, was ich eben schildere, ist, dass man im Gespräch selber nicht mehr so wahnsinnig viel über die potenziellen Projekte sprechen muss, weil die hat man sich ausgedacht und die liegen schriftlich vor und die Leute, die darüber zu finden haben, die haben sich schon ihre Gedanken dazu gemacht und ihr Urteil gebildet, ob das tragfähig ist und so. Insofern war das Gespräch dann eher, wie soll man sagen, chemischer Natur oder also man muss die Person dann kennenlernen und gucken, ob das passen würde, wie es die Person, die hinter diesen Zeilen steht und solche Sachen.
Was hast du dann von Eindruck gehabt von den hier handelnden Personen?
Naja, in solchen Bewerbungsgesprächen ist es meist eindimensional. Es geht in eine Richtung. Einer sitzt da auf dem heißen Stuhl und die anderen weniger. Die kann man nicht so viel fragen und man kann da auch weniger irgendwie herausfinden, wie auf deren Seite, also auf der Institutionsseite, so die Gefüge sind, wer da wie mit wem kann, wo Linien laufen und sowas. Ja, aber das ist klar.
Aber du hast dich sicher auch vorher mit der Kunsthalle so ein bisschen auseinandergesetzt und geguckt, was da in der Vergangenheit lief.
Ja, sicher, klar. Also man guckt, was war in der Vergangenheit, was hat das für ein Profil, wo kommt das her? Man versucht davon Erwartungshaltung abzuleiten. Man versucht sich die Position vorzustellen, die so ein Haus in einer Stadt hat und solche Dinge natürlich. Aber das ist alles so ein bisschen im luftleeren Raum, weil man ist nicht vor Ort. Und wie gesagt, ich habe noch nie eine Ausstellung in der Kunsthalle gesehen, bis heute nicht, natürlich
was?
Nicht.
Was? Ja. Das stimmt, weil die jetzt gerade geschlossen ist.
Ja, die ist schon seit 3 Jahren geschlossen, also 3 Jahre, also das, je nachdem, wie man das betrachtet. Also die letzte kuratierte Kunsthallen Kunstausstellung war vor 3 Jahren. Dazwischen gab es nochmal ein Interim, das war der Tübinger Vertrag. Das war, glaube ich, Ende 2014, wenn ich mich recht erinnere. Aber das war eine kulturhistorische Ausstellung. Und dann gab es nochmal ein Interim 2015, wo die Kunsthalle quasi die Räume freigegeben hat für lokale Initiativen. Das erinnere ich. Aber die letzte richtig von der Kunsthalle organisierte, durchgeführte Kunstausstellung ist schon 3 oder 3,5 Jahre her. Insofern gefühlt oder auch praktisch ist die Kunsthalle schon lange zu. Deswegen auch schon ziemlich von der Bildfläche verschwunden. Warum? Wegen sehr umfassenden Sanierungsmaßnahmen. Also anfangs ging es nur darum, die notwendige Klimatechnik zu erneuern und Brandschutz zu machen, solche Sachen. Und irgendwann im Verlauf der Baumaßnahmen kam dann der Plan auf, dass man die Kunsthalle erweitern könnte. Und die Möglichkeit dazu hat sich ergeben, weil eben die Stifterfamilie, die Kunsthalle ehemals gegründet hat, da eben auch noch ein beträchtliches Geld hineingegeben hat. Also hat man gesagt, wir machen jetzt noch eine Bauphase 2 und die Kunsthalle wird jetzt ist größer geworden. Sie hat einen Anbau hinzugekommen, ein neues Depot und das hat sich dann zu dieser langen Zeit addiert.
Und du bist jetzt der diese Ausstellung jetzt kuratiert, mit der die Kunsthalle wieder eröffnet wird.
Genau, nicht nur diese, sondern auch die folgenden. Am 10. März geht es los mit der ersten Ausstellung. 10. März ist auch die große Wiedereröffnung der Kunsthalle Tübingen nach so vielen Jahren. Jeder kann kommen, jeder ist eingeladen. 10. März, 19 Uhr, aufschreiben, hingehen. genau, ja.
Wie ist es denn, du hast gesagt, eine Chance, Herausforderung, so was Neues aufzubauen, aber natürlich auch eine Hypothek. Wenn man jetzt ein paar Jahre zu war, dann, Kunst ist ja auch ein schnelllebiges Geschäft und dann gerät eine Kunsthalle ja auch mal in Vergessenheit.
Absolut, so ist es. Also wenn ich lebe ja seit März letzten Jahres in Tübingen und frage natürlich alle immer, und Kunsthalle Tübingen, mal da gewesen, wie findest du das? Wie fandest du es früher? Was erinnerst du? Junge Leute kennen das nicht. Junge Leute, die erst 1, 2, 3, 4, 5 Semester in der Stadt sind, kennen das nicht. Woher auch? Die Kunsthalle war zu, die wissen nicht, dass es eine gibt. Bei vielen älteren Leuten, insbesondere Leute, die halt in Tübingen groß geworden sind, ist natürlich die Erinnerung an dieses Haus ganz präsent, weil die Kunsthalle eben in den 80er, 90er Jahren wirklich sehr berühmt war, also richtige Blockbuster-Ausstellungen gemacht hat, wo sich die Besucher um das Haus gewickelt haben, während sie Schlange standen, um reinzukommen. Also der Rekord lag, wenn ich es richtig erinnere, bei 440.000 Besucher für eine Ausstellung.
Was
ungefähr
was?
Das, jetzt müssen wir mal rechnen, das 6-fache der Einwohnerzahl Tübingen ist. Ja, also dafür wurde diese Kunsthalle wirklich sehr bekannt. Und das hat Vor- und Nachteile. Also eines Teils ist es ein Vorteil, weil man sich daran erinnert an diese goldenen Zeiten und weil die Kunsthalle auch international dafür noch präsent ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Bürde, weil dahinter natürlich auch so ein bisschen so die Hoffnung oder die Wartung steckt. Ja, das soll wieder so sein. Wir wollen wieder unsere Besucherschlangen und unsere Blockbuster und so. Und sowas kann man heute nicht mehr machen, selbst wenn man es wollte, weil das eine ganz andere Zeit war, wo es möglich gewesen ist, über eine bestimmte Leihgabenpolitik eben wirklich auch sehr publikumsstarke Werke nach Tübingen zu holen. Das wäre heute so nicht mehr möglich. Heute ist das Kunstfeld ganz anders aufgestellt. Es gibt viel mehr Konkurrenz. Die Kunsthalle Tübingen ist auch längst nicht mehr allein hier in der Region als Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst, sondern es gibt rundherum sehr vieles, was neu gegründet wurde. Man würde solche Ausstellungen von damals heute nicht mehr machen können.
Wie hast du dich eingelebt hier in Tübingen jetzt?
Ganz gut. Tübingen gefällt mir gut. Also ich kam vorher von Brüssel und davor von Frankfurt und war in der Regel eigentlich immer in Metropolen, muss man schon sagen. Und das kann man von Tübingen nicht sagen, dass es eine Metropole ist, aber mir gefällt es sehr gut, es ist sehr charmant, sehr quirlig, natürlich sehr jung. Ich habe mal gelesen, dass 1/3 der Leute hier mit der Uni verbunden sind, also entweder als Studierende oder Lehrende, und dass es die Stadt mit dem jüngsten Altersdurchschnitt in Deutschland ist. Das merkt man auch auf Schritt und Tritt und das finde ich auch ziemlich toll.
Und von der Metropole in die Kleinstadt? Das ist für dich kein Abstieg oder auch den Schritt kannst du
Na, Abstieg klingt so wertend. Das klingt so wertend. Also es ist, beides hat Vor- und Nachteile, ne? Die kleine und die große Stadt. Was ich wirklich sehr bedauere, ist die geografische Lage. Nicht, weil es Süddeutschland ist, sondern weil es, wenn man viel reist, was in meinem Job normal ist, sehr umständlich ist. Egal, wo man hin will, es dauert immer ziemlich lang. Man muss immer über Stuttgart und
oder über Plochingen, wo man immer sehr viel Zeit verbringt,
ja, unfraglich. Ja, ja. Und da ich ausschließlich Zug fahre, da ist es ein bisschen schwierig, so die geografische Lage. Ja.
Was hast du vorher gemacht?
In Brüssel habe ich freigearbeitet für ein Jahr und davor war ich Leiter am Frankfurter Kunstverein für 6 Jahre. Und davor gab es eine Menge anderer Stationen. Also ich habe ungefähr so alle 4-5 Jahre die Stadt und den Job gewechselt. Meistens, weil ich so den Eindruck hatte, so jetzt habe ich hier irgendwie in jeder Ecke gekehrt, unter jeden Stein geguckt und das Haus steht gut da, es ist Zeit zu gehen. Ja, und wenn man mich so fragt, was mache ich eigentlich so, dann würde ich immer am liebsten antworten, ich bin so eine Art Allrounder, so ein Kunst-Allrounder, weil mein Weg nicht so geradlinig war. Also ich habe angefangen als Fotograf, wollte dann Kunstlehrer werden, habe auch ein Staatsexamen gemacht. Dann wollte ich ein paar Jahre Künstler werden, habe nur Kunst produziert. Dann bin ich in das Ausstellungmachen reingerutscht, habe Videofeste gemacht und so. Dann habe ich promoviert als Kunstwissenschaftler. Dann war ich ein paar Jahre, habe ich die Seite gewechselt. Also damit meine ich, ich war nicht mehr dort, wo man das Geld braucht, sondern wo man das Geld gibt. Also ich war bei einer großen Kulturstiftung. Und deswegen, in der Summe sage ich ganz gerne, ich bin so ein Allrounder. Also ich bin kein geradliniger Kunsthistoriker oder Ausstellungsmacher oder sonst was.
Und vermisst du manchmal irgendwas an deinem vorherigen Leben oder ist jetzt der Punkt, wo du sagst, also Kurator möchte ich jetzt schon bleiben, nachdem du so viele kennengelernt hast?
Vermissen, ja, also es gibt immer bestimmte Sachen an diesen Phasen, die ich gerade geschildert habe, die interessant sind. Zum Beispiel, als ich bei der Kulturstiftung des Bundes gearbeitet habe, war es die Vogelperspektive, die ich ganz toll fand, weil ich hatte es mit großen und kleinen Projekten in ganz Deutschland zu tun und habe dadurch sehr viel kennengelernt, übrigens nicht nur im Bereich bildende Kunst, sondern auch Theater, Literatur, Musik und viel Kulturpolitik auch. Das war toll und gleichzeitig großer Nachteil, man macht es nie selber. Man ist auf der Geldgeberseite und begleitet das aus einer Vogelperspektive. Und dann fehlt einem das, dass man mal auf der Leiter stehen kann und mit Künstlern direkt was zu verantworten hat und so. Also so hat so jede Facette, die ich eben geschildert habe, so seine Vor- und Nachteile. Vermissen tue ich immer das, was ich nicht habe, klar.
Und machst du selber noch Kunst?
Nein, das ist schon lange her und da, das ist wirklich das Einzige, was ich nicht mehr betreibe oder jedenfalls nicht mehr ernstlich.
Ja. In welchem Bereich hast du Kunst gemacht?
Wie gesagt, ich habe angefangen als Fotograf, habe da auch richtig eine Ausbildung gemacht und ja, aber ich habe auch ein paar Jahre lang tatsächlich gemalt und gezeichnet und Videos gemacht und das hilft mir auch heute als Ausstellungsmacher weiter, weil ich weiß, was das bedeutet, ein Werk zu produzieren und das dann auch an die Wand zu hängen und auch nicht den eigenen Abstand dazu zu haben, auch das weiß ich. Wenn man was selber produziert, dann denkt man, das hebelt die Welt aus, aber das ist nicht so. Ja, also
nach welchen, das ist eine schwierige Frage, aber wenn du eine Ausstellung kuratierst, nach welchen Kriterien oder nach welcher, wie soll ich sagen, Intuition wählst du das aus, was du gerne ausstellen möchtest?
Also genauso wie bei der Ausstellungsplanung ist es auch bei der Planung der Beiträge, es sind sehr unterschiedliche Ebenen, auf denen sich das bewegt. Also es geht um Machbarkeit, es geht um strategische Überlegungen, es geht aber auch natürlich um Leidenschaft, es geht um Eigenständigkeit dabei, Positionen, die man entdeckt. Das ist eine Gemengelage. Bei mir entsteht eine Ausstellung meistens dadurch, dass ich einen Künstler, Künstlerin entdecke oder ein bestimmtes Werk, wo ein ganz starker Affekt geschieht, wo ich denke, das ist wichtig, das muss man zeigen, das verdient Publikum. Dann kommen vielleicht andere Sachen hinzu, die in eine ähnliche Richtung gehen. Irgendwann beginnt man gezielt danach zu suchen, also wenn es um eine Gruppenausstellung geht. Irgendwann bekommt das Ding einen Namen und dann entsteht sowas wie ein Ausstellungs- Text oder ein Konzept dazu und irgendwann wird es ein konkretes Vorhaben. Ne? Anders ist es bei einer Einzelausstellung. Da geht es immer darum, mit Blick auf die Institution, wo man das machen will, ist das ein Werk, was dieses Haus füllen kann? Also gerade so eine Kunsthalle ist ja nicht so ganz klein. Da kann man nicht mit jemandem arbeiten, der mal so fünf oder zehn Arbeiten im Lager hat. Das muss dann schon ein richtiges Œuvre sein. Und dann muss man halt gucken, wann waren da die letzten Ausstellungen? Sagt das was für die Gegenwart? Das ist für mich immer wichtig, ob das anschlussfähig ist. Und ja. Und letztendlich gibt es auch strategische Überlegungen, welches Projekt kann ich auf welchem Weg finanziert bekommen? Ne? Mit welcher Verpackung habe ich Chance, das wirklich auch an Mann und Frau zu bringen und das Geld dafür zu finden und solche Sachen. Also es ist eine komplexe Sache. Es geht definitiv beim Ausstellungsmachen nie nur um Bauchgefühl und um, weiß nicht, finde ich toll, zeige ich. Das ist wirklich ein sehr simpler Blick darauf.
Und trennst du denn eigentlich zwischen engagierter Kunst und nicht engagierter Kunst oder ist dir das wichtig? Also jetzt deine Ausstellung, die du jetzt kuratierst, die heißt ja Kapitalströmung. Mhm. Ist das sozusagen im weitesten Sinne politisch oder ist dir das eben auch wichtig? Weil du ja sagst, dass es auch auf die Gegenwart, für die Gegenwart eine Aussage treffen soll.
Genau. Also trennen tue ich dazwischen nicht. Ich interessiere mich auch für, weiß ich nicht, abstrakte Malerei zum Beispiel. Aber es wäre jetzt nicht so prioritär für mich, mich darum zu kümmern. Oder ich gehe nicht so einfach damit um. Also ich bin schon auf der Suche nach Künstlern und Kunstwerken, die ja einen Anschluss zu gesellschaftlichen Themen haben. Mit dem Wort politisch bin ich immer vorsichtig. Muss man, glaube ich, auch sein, weil das schnell auf eine falsche Fährte führt. Aber definitiv kann ich sagen, mir geht es um Kunst und um Ausstellungen, wo auch Leute sich für interessieren, die sich möglicherweise gar nicht für Kunst interessieren, sondern die übers Thema reinkommen. Jetzt diese erste Show mit dem Titel Kapitalströmung, die eben am 10. März eröffnet. Da ist meine Hoffnung, dass da auch Leute hingehen, die nie eine Ausstellung besuchen würden. Aber bei diesem Wort Kapitalströme, das ist etwas, was einem täglich begegnet in der Zeitung, wo man auch mit vielen Problemfeldern konfrontiert ist, von denen man mal gehört hat, was weiß ich, Stichworte Panama Papers, LuxLeaks, Hochfrequenzhandel, Eurokrise, whatever. Davon liest man, aber man hat wenig Bilder davon. Und dann sagt man vielleicht, hey, das will ich doch mal sehen, was Künstler damit machen, was kann das denn sein, Kapitalströmung? Ne? Und so ist eine Überlegung dabei, dass das ein Thema sein könnte, was Leute zieht.
Und ist das ein Thema, das dir besonders am Herzen liegt, weil das ja jetzt deine erste Ausstellung an der Kunsthalle ist? Wolltest du was in diesem, ja, zum Kapitalismus auch direkt machen?
Na, am Herzen liegt mir natürlich jede Ausstellung. Mhm. Also jede Ausstellung, die ich verfolge, die hat viele triftige Gründe, auch persönliche, weshalb ich da meine Energie und meine Zeit reinsetze. Das geht gar nicht ohne. Und jetzt bei dieser ersten Show, wie eben schon gesagt, das sind verschiedene Überlegungen, die dazu führen, weshalb ich dann gedacht habe, das ist das Richtige, um die Wiedereröffnung zu starten. Also ein gesellschaftlich relevantes Thema, ein Thema, wo man sich davon versprechen kann, das braucht einmal eine Bildform. Es ist eine Gruppenausstellung. Auch das war mir wichtig, mit einer Gruppenausstellung zu beginnen, nicht mit einer Einzelausstellung. Ich habe in dieser Ausstellung alle Medien dabei. Ist auch ein wichtiger Aspekt. Also es ist Malerei, Zeichnung, Fotografie, Video, Skulptur. War auch eine wichtige Überlegung, dass man jetzt nicht mit zum Beispiel einer reinen Videoausstellung oder einer reinen Malereiausstellung interessiert, sondern erstmal so quasi die Bandbreite zeigt zum Wiedereröffnen. Ja, und so.
Also es heißt, da war aber zuerst dein thematisches Konzept da und dann hast du die Künstler zusammengesucht?
Nein, oder? Auch bei dieser Ausstellung war es wie immer. Es geht von der Kunst aus, geht von Entdeckungen aus. Werke, die einem plötzlich, die man entdeckt und wo man dann peu à peu versucht, andere Positionen hinzuzufinden und so langsam kristallisiert sich das als Thema heraus und als möglicherweise tragfähige Ausstellung. So war es auch hier.
Das klingt ja nach einem sehr langen Prozess.
Solche Ausstellungen, die brauchen in der Regel 1 bis 2 Jahre.
Im Vorlauf.
Mit Vorlauf,
überhaupt
ja.
Dieses, ja, ja. Ach was.
Also nicht nur von der Konzeption und von dem Zusammentragen und von dem langsam rauskristallisieren, sondern auch von der Finanzierung. Also wir reden ja hier über relativ kostspielige Projekte und auch die Kunsthalle Tübingen muss Drittmittel suchen und die haben die Wege, die man da gehen kann, die trennen sich grob in private und öffentliche Mittel und zumindest die öffentlichen Mittel, also seien das nun Stiftungen oder sonstige Kulturförderer, haben relativ lange Vorlaufzeiten. Also man stellt einen Antrag, über den wird 4 Monate später entschieden und das Projekt kann dann frühestens ein Dreivierteljahr später beginnen. Also wenn man das addiert, ist man bei solchen Zeiten.
Und jetzt frage ich immer so viel, aber es interessiert mich. Ja? Kauft ihr die denn dann, diese Werke oder leiht ihr die?
Nein, also wir kaufen die nicht. Die Kunsthalle hat zwar auch 3 Sammlungen im Haus, aber es ist eine Kunsthalle, kein Museum. Also es geht nicht darum, Kunstwerke zu sammeln in erster Linie. Nee, bei so einer Ausstellung, die werden im Prinzip geliehen. Die meisten Sachen von den Künstlern selber kommen aus den Ateliers. Viele oder einige Projekte oder einige Werke werden aber auch eigens für diese Ausstellung angefertigt. Manche sogar vor Ort, das heißt an der Wand werden die gemalt oder angebracht oder sonst was. Und dann gibt es aber auch ein paar wenige Leihgaben aus Sammlungen, die man dann eigens heranholt. Und danach geht alles wieder in alle Winde.
Aber eben, wenn man in die Kunsthalle kommt, ist es nicht dazu gedacht, dass man dann auch ein Werk kauft, sondern es ist dann schon dieser Museumscharakter. Oder kann man dort auch sagen, der hat mir jetzt aber gut gefallen, den möchte ich mir an die Wand hängen. So.
Also wenn du da was entdeckst, was du kaufen willst, dann würde ich dir sagen, bei wem du es kaufen kannst. Das wird in der Regel der Künstler sein, der gebe ich dir seine Telefonnummer und dann kannst du das verhandeln. Mehr kann ich nicht für dich tun.
Beim Thema Kapitalströmung, da haben ja die klassischen Medien alle eher so auch Probleme, die richtigen Bilder zu finden. Und auch ich denke beim Titel Kapitalströmung nicht zuerst in erster Linie an eine Ausstellung und an bildende Kunst oder so. Ne? Wie sind dir Bilder zu diesem Thema untergekommen? Wie sehen die Bilder aus? Kann man die ein bisschen beschreiben auch?
Ja, also am einfachsten geht das bei einer langen Fotoserie von dem Künstlerduo Paolo Woods und Gabriele Galimberti, 2 Italiener. Die haben mal sukzessive alle Steueroasen dieser Welt besucht. Also wir hören ja immer so Worte wie Briefkastenfirma oder sonst was oder eben Steueroase. Aber wir haben nicht richtig eine Vorstellung, wie das aussieht. Und das haben die sich eben auch gedacht, wie sieht's denn da aus? Dann fahren wir doch mal hin. Dann fahren wir doch mal auf die Cayman Islands oder auf die British Virgin Islands oder nach Delaware in den USA. Ja, das, und die haben das eben gemacht und daraus ist eine 90-teilige Fotoserie entstanden, wo man wirklich mal sehen kann, was sind da für Leute, wie vertreiben die sich ihre Zeit in diesen Steueroasen, wie sieht so ein Freilager zum Beispiel aus oder wie sieht eben eine Briefkastenfirma aus und das sind sehr interessante Bilder. Eine Briefkastenfirma sieht man in dieser Ausstellung auf den British Virgin Islands ist zum Beispiel ein 2-stöckiges Gebäude, wo maximal, das sieht man von außen an der Architektur, 10, 12 Büros drin sein können, aber am Eingang sieht man da eben hunderte von Briefkästen. So sieht das aus. Also diese Briefkastenfirmen haben zuweilen noch nicht mal ein Büro. Und das kann man dann sehen und dann hat man plötzlich ein Bild davon.
Toll, da muss ich ja hin.
Ja.
Wow, ja, ist ja oder, auch eine geniale Idee. Dass dann,
oder die interessieren sich eben tatsächlich dafür, auch für die Ästhetik davon, ein Freilager zum Beispiel. Das ist ein zollfreier Ort, wo die Reichen dieser Welt und auch die reichen kooperativen Akteure eben steuerfrei und zollfrei ihre Werte lagern. Werte, das kann Gold sein, Schmuck sein, alter Wein sein, Kunst sein. Wo liegt das denn in so einem Freilager? Wie dick ist denn die Stahltresortür und wie sehen denn die Sicherheitsleute aus, die das bewachen und wie kommt man da rein und raus und solche Sachen. Und das sieht man dann eben alles in der Ausstellung. Und plötzlich entsteht ein Bild, wie eben Kapitalströme und da gehört der Verkehr über Freilager definitiv dazu, eben mit Steuervermeidung oder Steuerhinterziehung. Da bekommt man ein Bild.
Und auf dem Flyer hier zu Kapitalströmung, zu eurer Ausstellung, ist ein Geldautomat und da hängt ein Beutel mit Wasser drüber oder ein Geldautomat. Irgendwas, was daran anlehnt, also Electronic Cash Schild Kannst du uns erzählen, was es damit so auf sich hat mit diesem Beutel Wasser?
Ja, also das Bild auf dem Flyer, das ist nicht ein Geldautomat, sondern das sind gewissermaßen diese Leuchtkästen, die über solchen Geldautomaten drüber hängen. Und davon hat der Künstler Gabriel Kuri jetzt sehr viele dieser Leuchtkasten in eine Museumsvitrine gepackt, sodass sie sich gegenseitig bestrahlen. Diese Leuchtkasten, also so ein EC, so ein Eurocash-Symbol zum Beispiel, das soll einem ja auf der Straße zeigen, da hinten an der nächsten Straßenecke, da ist der Geldautomat, da gehe ich hin, da fließt das Geld, da hole ich es mir raus, und das ist ja auf Fernwirkung angelegt. Und wenn ich jetzt diese Leuchtkästen sehr eng aufeinander in so eine Vitrine bringe, dann entsteht ein ganz absurdes Bild, weil die sich gegenseitig beleuchten, gleichzeitig sind sie in so einer Museumsvitrine und zeigen quasi an, dass sie überflüssig geworden sind, also dass sie ein museales, aufzubewahrendes Artefakt sind, damit man sich an frühere Zeiten erinnert, wo man nämlich noch Bargeld aus dem Automaten geholt hat. Da sind wir noch nicht ganz, aber
also
bald.
Es weist in die Zukunft eigentlich.
Es weist in die Zukunft, genau. Und dann siehst du da auch auf diesem Bild, da hängt noch so eine Plastiktüte mit so einer Flüssigkeit drin. Das ist eben Liquidität, die da drin hängt zwischen diesen Geldautomaten. Und plötzlich entsteht so ein ganz absurdes Bild von Geldströmen. Also materialisiert in einer Museumsvitrine mit solchen Leuchtkästen. Es ist eine sehr sinnliche Ausstellung, wie ich finde. Also es gibt da es gibt nicht so wahnsinnig viel zu lesen da drin. Es ist gar keine spröde Ausstellung, sondern die ist sehr bildgewaltig, und die Beispiele, die wir jetzt schon hatten, da kann man sich schon vorstellen, dass es also wirklich ganz stark übers Sehen funktioniert, nicht übers Wissen oder das Lesen oder gar das Anklagen. Insofern, um darauf zurückzukommen, ob das so eine politische Ausstellung ist, weiß ich nicht. Aber es ist eine Ausstellung, die gibt ein Bild so etwas, worüber man halt viel liest und denkt, hey, das bewegt unsere Welt, das bewegt auch mich, das steht hier im Wirtschaftsteil.
Strömung heißt Bewegung oder symbolisiert auch in eine gewisse Richtung. Willst du eine Richtung auch vorgeben?
Nein, also ich habe lange überlegt, ob diese Ausstellung Kapitalströme heißen soll. Also Kapitalstrom, das kennt man. Im Plural kann man es sich auch noch herleiten. Wenn ich daraus jetzt quasi eine eigenständige Bewegung mache, indem ich das Kapitalströmung nenne, dann kommt man vielleicht auf den Gedanken, dass das auch irgendwie so eine Art Ideologie mitschwingen könnte. Also dass das eben eine kapitalistische Strömung ist. Und nicht zuletzt geht es ja bei einigen Künstlern in dieser Ausstellung auch um die marxische Kritik der politischen Ökonomie. Oder zumindest um die Frage, was hat uns das heute noch zu sagen, wo hatte Marx recht und wie könnte man den heute lesen, wie passt das zu dem, was wir als weltwirtschaftliche Entwicklung wahrnehmen. Insofern habe ich mich dann doch für das Wort Kapitalströmung entschieden.
Kommt ja auch noch gerade ein Marx-Film ins Kino.
Ah ja, Marx hat ja nächstes Jahr 200-jähriges, ne? 200. Geburtstag, und ich glaube, dieses Jahr ist auch 150-jähriges Jubiläum von Das Kapital, das heißt Jubiläum, 150. Erscheinungsjahr, genau.
Und die Kunst als Kapital hast du ja auch schon genannt, dass bei Kunst geht es ja auch oft wirklich auch um hohe Werte und auch um Reibach, inwieweit wird die Selbstreflexion da vielleicht auch thematisiert?
Auch das ist ein Aspekt in dieser Show. Also es gibt 3-4 Positionen da drin. Da geht es genau um die absurde Preisbildung von Kunst und auch um das Spekulieren mit Kunst, die Absurdität, die da mitspielt, und auch die Möglichkeiten. Ne? Also Kunst ist wirklich ein Bereich, wo man wo man eben auch sehr stark mit spekulieren kann, übrigens auch Steuern hinterziehen kann und so weiter. Und das ist ist Teil von diesem ganzen Zusammenhang.
Wie viel hat die Ausstellung jetzt gekostet? Wie viel Kapital steckt da drin?
Etwa knapp 90.000 ungefähr. Also wenn man alles zusammenrechnet, da sind aber auch Aufsichten dabei und pipapo. Ne? Ungefähr, ich kann es nicht genau sagen.
Aber immerhin kannst du eine Summe sagen. Da, über Geld spricht man ja oft auch nicht.
Ja, warum nicht? Also kann man ja sagen. Also ich habe es vorhin schon genannt, das ist jetzt hier keine kleine Produktion, sondern das ist schon auch eine teure Angelegenheit. Nicht so teuer wie Theater. Ich meine, wenn du fragst, was kostet eine Theateraufführung, da hast du ja immer sehr, sehr viel Personen dabei, die auch bezahlt werden müssen. Das ist meist das teurere Format. Also das Format Ausstellung im Vergleich zu Konzert, Theater, Oper erst recht, ist vergleichsweise günstig.
Und wie finanziert ihr das denn? Also die Stiftung wird ja auch über privat?
Genau, also die Stiftung erhält eine jährliche Förderung von der Stadt und ein Teil davon wird eben auch benutzt, um das Ausstellungsprogramm zu finanzieren. Ein anderer Teil, um eben die Angestellten dort zu bezahlen. Ein weiterer Einnahmeposten sind tatsächlich Einnahmen, also Eintrittsgelder und Katalogverkauf und solche Sachen. Und dann gibt es Fördermittel dabei, also Drittmittel, manchmal private, manchmal öffentliche. In diesem Fall sind nur private Mittel, die da drin sind.
Die hast du quasi nach deinem Antritt hier aufgetrieben.
Genau, ja. Also man muss sich bei jeder Ausstellung halt überlegen, wo kann ich es finanzieren, wo sind Möglichkeiten. Insgesamt habe ich jetzt für die ersten 4 Ausstellungen etwa 250.000 an Drittmitteln akquiriert. Das sind unterschiedliche Quellen, aus denen das kommt.
Und wie geht man denn da auf die Leute zu? Also ich meine, du warst ja dann ganz neu hier. Schreibt man dir an und sagt, ich mache jetzt eine Kunstausstellung, könnte ich bitte von euch Zaster haben? Oder wie funktioniert
das so? Ja, also ich bin stärker bei den öffentlichen Förderungen als bei den privaten. Das hat vielleicht auch was mit Temperament zu tun. Also mir fällt es relativ leicht, fundierte Konzepte zu erarbeiten und Anträge zu schreiben und die dann an Stiftungen zu senden, sodass die auch Erfolg haben. Ich bin nicht so gut darin, auf einen bestimmten Empfang zu gehen und vermögende Leute anzuquatschen. Hey, aber das ist eine Temperamentsfrage.
Worauf kommt es an? Was sind die Buzzwords auch, die rein müssen in einen Antrag, damit er erfolgreich ist für Kunstausstellungen?
Das kommt wirklich darauf an, worum es geht. Es kommt aufs Thema drauf an. Also ich könnte jetzt nicht so gut solche bestimmten Buzzwords sagen. Eins kann man, glaube ich, verallgemeinernd sagen, zumindest wenn man an öffentliche Förderer rangeht, ist, dass es mittlerweile allen sehr wichtig ist, dass man im Punkto Vermittlung was zu sagen hat, im Punkto Begleitprogramm. Also alle öffentlichen Förderer wollen mittlerweile sehen, dass man mit dem, was man da macht, mit der Ausstellung, dass man sich auch guckt, was hat man denn für ein pädagogisches Konzept dabei, was hat man für Formate anzubieten, zum Beispiel auch für nichtdeutsche Leute oder wie auch immer. Also das ist mittlerweile sehr stark ausgeprägt bei den meisten öffentlichen Förderern, das ist auch gut so. Ja, aber sonst Buzzwords, das kommt aufs Thema drauf an.
Und was gibt es jetzt für Begleitprogramm zur Kapitalströmung?
Also bei der ersten Show ist es noch nicht so stark, wie ich mir das wünsche. Also ich glaube, wir haben jetzt 7, 8 Einträge, Veranstaltungen dazu. Also jenseits dem Standardprogramm. Standard sind natürlich Führungen und irgendwie gewisse pädagogische Angebote. Darüber hinaus gibt es jetzt hier so einen kleinen Reigen an Podiumsdiskussionen, Filmveranstaltungen. Es gibt Konzerte und sowas. Aber es ist noch nicht so viel, wie ich mir das eigentlich wünsche. Bei der zweiten Ausstellung wird das erheblich mehr sein. Da haben wir fast jede Woche eine Veranstaltung und die meisten in Kooperation mit Tübinger Einrichtungen.
Wie hast du die Künstler jetzt gefunden zu dieser Ausstellung? Wie kommt diese Gruppe eben zustande? Du hast zuerst die Kunstwerke gehabt, danach das Thema. Aber wieso genau die?
Naja, im Prinzip habe ich es ja schon erklärt. Also man fängt mit bestimmten Werken an, wo man denkt, die sind zentral. Dann findet man einen Teil per Zufall und andere sucht man dann ganz gezielt. Und das sind wirklich Recherchen, da fragt man Kollegen oder man schöpft aus dem Fundus, den jeder Ausstellungsmacher hat. Jeder hat so eine gewissermaßen so eine Watchlist, ich auch. Da sind, weiß ich nicht, 1000, 2000 Namen drauf. Und meine Liste zum Beispiel ist auch verschlagwortet, wo ich dann irgendwie danach suche oder wo ich irgendwie mich drin bewegen kann. So halt.
Dann gibst du Kapital ein und...
Nee, also da habe ich jetzt andere Schlagworte.
Aber das klingt ja echt nach unglaublich viel Arbeit. Also so,
ja, ist es auch.
Also
ist ja auch ein Beruf.
Das bedeutet, dass, ja, aber das bedeutet, dass du dann schon auch immer die ganzen Ausstellungen in Deutschland im Auge behältst oder auch viel auf Ausstellungen unterwegs bist und dir eigentlich, wenn du nicht hier bist, bist du vermutlich auf Ausstellungen unterwegs, oder? Weil wenn du die ganzen Künstler kennst.
So ist es, man muss sich viel anschauen, das ist auf jeden Fall so. Ich arbeite auch in vielen Jurys mit, auch das ist irgendwie eine sehr gute Recherchequelle, wenn man in Jury sitzt und dann, weiß ich nicht, ein paar hundert oder tausend Anträge von Künstlern da liegen hat, da schreibe ich mir immer raus, was ich interessant finde und klar, also man muss schon sehr die Augen offen halten, man kann nicht, das im Internet finden, also da muss man schon hingehen zu den Leuten.
Ich kann mir immer so diesen Beruf des Kurators, könnte ich mir bisher schlecht vorstellen. Es klingt danach, als ob du keinen Alltag in dem Sinne so richtig hast, oder? Also,
ach doch.
Oder was macht man da so einen ganzen Tag als Kurator, wenn man gerade eine Ausstellung kuratiert? So, wie sieht das aus?
Naja, je näher so eine Ausstellung rückt, desto operativer wird es. Also jetzt sind wir 3 Wochen oder sowas oder 2,5 vor Eröffnung und in den nächsten Tagen kommen die Kunstwerke an und dann wird es halt so richtig praktisch. Das geht dann bis runter zum Ausstellungslabel. Also was steht da drauf und wie groß soll es sein und mache ich es hinter Plexiglas oder klebe ich es auf die Wand und was soll das für Folgen? Also geht dann wirklich ins Klein-Klein und das Letzte, was man macht, ist die Werke auszuleuchten. Das heißt, man steigt auf die Leiter und schwenkt mit dem Scheinwerfer rum. Das gehört
das
auch dazu.
Machst du?
Ja, das mache ich auch, ja. Ja.
Wow. Aber in einem Team?
In einem Team, na klar.
Und wie gefällt dir dein Büro da oben? Wie die Kunsthalle jetzt, wie auch der Neubau?
Ja, das ist sehr, sehr opulent. Also das Beeindruckendste, das werdet ihr alle dann sehen, wenn ihr kommt am 10. März, wie gesagt, jeder kann kommen. Das Beeindruckendste an der neuen Kunsthalle ist, glaube ich, das Deckenlicht. Also es gibt ein wunderbares LED-Deckenlicht, was nicht nur extrem energiesparend ist, sondern auch ein super präzises, tolles, dimmbares Licht macht. Also das ist schon schick. Andere technische Details von der Kunsthalle gefallen mir jetzt nicht so ganz gut von dem Umbau, aber egal. Grundsätzlich gefällt mir an der Kunsthalle, dass sie einen sehr großen Saal hat auf 2 Ebenen und drumherum eben noch Kabinette. Damit kann man sehr gut arbeiten. Man kann auch relativ gut vorhersehen, wie die Leute sich bewegen werden. Also sie können links oder rechts entlang gehen, aber im Prinzip laufen sie einen Kreis. Da hat ja jedes Haus seine eigene Architektur. Und daraus leiten sich dann auch Überlegungen ab für eine Dramaturgie von der Ausstellung. Das finde ich in der Kunsthalle Tübingen ganz gut. Die hat tolle Sichtachsen auch, die Kunsthalle, weil die Räume steigen alle so auf und wenn man so reinkommt, kann man quasi so durch das ganze Haus hindurchschauen in die Ferne. Damit lässt sich gut arbeiten.
Die Besucherströmung sozusagen kannst du auch mit einplanen?
Also ich versuche mir das vorzustellen. Ich habe ja wie gesagt noch keine Ausstellung dort erlebt. Wird jetzt auch meine erste sein. Aber ja, das gehört auch dazu, sich das vorzustellen. Das geht dann auch bis zu Sicherheitsaspekten. Also wenn man eine Videoinstallation hat, die stockduster ist, muss man sich überlegen, okay, wenn das Video aufhört und dazwischen ist eine Minute Pause und die Leute stehen im Dunkeln, was dann? Oder es geht um kleine Sachen, die auf dem Boden liegen. Tritt da jemand drauf, stolpert da jemand? All solche Aspekte spielen auch mit einer Rolle. Es gehört auch mit zum kuratorischen Plan. Jetzt nicht nur, dass es irgendwie schön und relevant ist, sondern es geht
dann
wirklich
ins... Kommt da auch der TÜV dann?
Bitte?
Kommt da auch der TÜV dann und sagt, ist zu dunkel, hier muss noch irgendwie so ein Feuerwehrlicht.
Da kommt nicht eigens ein TÜV, das muss man als Ausstellungsmacher schon selber wissen, wo Sachen gefährlich werden, weil sich jemand verletzen könnte oder stolpern oder sonst was. Und manchmal muss man da auch mal ein Auge zudrücken.
Mal 5 Grad sein lassen.
Genau.
Aber sowas wie Brandschutz und so weiter, ne, ist ja alles dann da gibt es ja Regeln und so. Ne?
Ja, das ist klar. Ja.
Aber wie viel konntest du bei dem Umbau noch selber mitgestalten?
Gar nichts.
Oh, das war quasi geplant und du hast dann jetzt die Räume so vorgefunden.
Richtig.
Und musst dich damit arrangieren.
Richtig.
Und du musst dich halt auch mit dem Restvorstand arrangieren und auseinandersetzen. Wie weit sind hier die Kompetenzen verteilt, geregelt, völlige künstlerische Freiheit? Herr Adriani ist ja hier bekannt auch in Tübingen, dass er sehr, ja, ich weiß nicht, was für ein Wort ich da jetzt benutzen soll, aber dass er sich eingemischt hat auch.
Also ins Ausstellungsprogramm mischt er sich nicht ein, dort habe ich also komplette Autonomie.
Mehr möchtest du dazu nicht sagen?
Genau, lass mir das einfach mal so stehen.
Ja, ihr habt euch also auch arrangiert?
Das würde ich nicht sagen.
Also, und wie gehst du damit um dann? Ich habe in der Zeitung gelesen, du hättest fast mal hingeschmissen schon.
Ja, das ist richtig.
Und wie belastet es nicht auch?
Wollen wir nicht über was anderes sprechen?
Ist halt auch spannend, aber ja, okay, ich respektiere das und akzeptiere das dann auch. Also, aber ja, Tübingen ist auch kein ganz einfaches Pflaster dann.
Ja.
Es klingt aber so, als ob dein Beruf hier so fasziniert, dass du eben auch Beschwerlichkeiten so ein bisschen ausblenden kannst. Also, dass es dann schon noch wichtiger sozusagen.
Ja, das ist schon ein super Beruf. Mir gefällt das sehr gut. Also das Tollste ist wirklich, sich diese Sachen auszudenken und Leute zusammenzubringen. Also ich sehe mich ganz stark als Vermittler. Kurator ist eh irgendwie so ein komisches Wort, was ja auch viele nicht kennen. Es kommt von curare, pflegen eigentlich, ne? Aber es klingt so ein bisschen komisch für Leute, die jetzt nicht aus diesem Milieu sind. Aber ich finde den passende Übersetzung eigentlich Vermittler. Also jemand, der Sorge und Verantwortung trägt, aber der vermittelt zwischen denen, die die Kunst produzieren, sich Sachen dabei denken, und denen, die sich für Kunst interessieren oder noch nicht mal, sondern die das interessieren könnte und die man halt zusammenfügt und den Anlass, Kunstausstellungen dafür zu benutzen, um eben auf möglichst vielen Ebenen Kommunikation herzustellen, sagen wir es mal so. Das finde ich eigentlich das Tollste daran. Mhm. Und ganz konkret, was die Praxis anbelangt, ist der Moment am spannendsten, der jetzt kommt, wenn die Kunst nämlich ins Haus geliefert wird, und dann packt man die Kisten aus und man hat sich die Werke lange vorgestellt und vor allen Dingen auch, wie sie in der Nachbarschaft miteinander zu sprechen beginnen, und dann packt man das aus und hängt es an die Wand, und manche Sachen gehen noch viel besser auf, als man gedacht hat, andere viel schlechter, man muss Pläne über den Haufen werfen, man muss andere Dinge tun und so, das ist das Tollste.
Und wie lange braucht das denn, dieses Aufhängen, Aufstellen? Also wenn die Werke dann so geliefert sind und es entpuppt sich dann doch manches anders, als man dachte, oder eben auch besser, aber da braucht man ja dann wahrscheinlich auch wieder viel Zeit.
Ja, also wir haben jetzt, wie gesagt, die Kunstwerke kommen übermorgen, glaube ich. Dann haben wir, was haben wir da noch, 12 Tage, 14 Tage zum Aufbau ungefähr. Kommt auch immer oft darauf an, worum es geht. Wenn man wenige Werke hat, die leicht zu installieren sind, dann kann das schnell gehen. Dann muss man halt nur noch ein bisschen korrigieren. Bei anderen Sachen kann man es gar nicht vorhersehen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch zwei Künstler, die in der Kunsthalle direkt ihre Werke erst herstellen, also an der Wand anbringen. Und das sind natürlich Überraschungseier. Also,
und warum machen die das so?
Weil das sinnvoll ist. Also bei dem einen, der arbeitet einfach grundsätzlich vor Ort an der Wand, der bringt seine Materialien mit. Das sind zum Teil Keilrahmen, das sind zum Teil Ausdrucke, und daraus entsteht dann eine große Collage an der Wand. Und wie die dann genau wird, wie weit die sich ausdehnt, welche Teile von dem mitgebrachten Material, was er dabei hat, er jetzt einsetzt und welche nicht, das sind alles vor Ort Entscheidungen, und daraus ergibt sich dann das Bild.
Aber die Ecke ist schon vorgegeben. Wo
der Raum in dem Fall, ja, er hat einen eigenen Raum, ja.
Mhm. Ganzen Raum.
Ja. Und an dem 10. März, wenn die Kunsthalle und eben auch die Ausstellung eröffnet wird, ne, ist glaube ich ein Freitag um 19 Uhr, genau. Hast du gesagt. Kommen denn da auch diese 13 Künstler, die da ausstellen?
Also nein, nicht alle. Es kommen ungefähr die Hälfte. Mhm. Also manche leben auch weit weg, die hätten gar nicht die Möglichkeit. Bei anderen, das muss man auch so sagen, ist jetzt diese Ausstellung in allen ihren Ausstellungen, die sie gerade machen, jetzt nicht die topwichtigste. Also es ist eine Gruppenausstellung und von manchen gibt es dann nur 2, 3 Werke, die sie auch schon ein paar Mal gezeigt haben. Dafür fahren sie jetzt nicht um die halbe Welt, um dabei zu sein, weil sie anderes zu tun haben. Also ich weiß noch nicht ganz genau, aber ich glaube, die Hälfte der Künstler wird anwesend sein an dem Abend.
Und gibt es da so ein Redenprogramm dann?
Ja, aber das ist, braucht man keine Angst vorhaben. Es sind 3 kurze Reden, die da gehalten werden. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr voll werden wird und ein rauschender Abend. Und nochmal, alle sind eingeladen.
Du hältst denn da quasi deine erste öffentliche Antrittsrede auch?
Naja, eine Rede halte ich ja jetzt auch, naja, ist keine Rede, ist ein Gespräch, aber ja. Nee, ist nicht zum ersten Mal, dass ich öffentlich spreche in Tübingen, aber ja, ist meine erste Ausstellungseröffnung.
Kommunikation ist dir wichtig, Gruppen ins Boot zu holen. Welche Gruppen hast du hier in Tübingen denn da schon ausgemacht, die du interessant findest? Oder so, wenn man jetzt eben auch auf der Stadtebene sich das nochmal anguckt.
Ja, also ist vielleicht sehr gut zu erzählen anhand der zweiten Ausstellung. Ich habe das schon gesagt, bei der ersten jetzt ist das Veranstaltungsprogramm noch nicht so umfangreich, wie ich mir das gewünscht hätte, aber es hat auch einfach was mit Personalressourcen zu tun, mit Zeit. Bei der zweiten gibt es sehr viele Partner. Das geht über das Frauenprojektehaus bis zum Arabischen Filmfestival oder das Zentrum für Gender- und Diversitätsforschung. Also gibt ganz viele Player, die da drin sind, und ich suche die Kooperation natürlich immer dem Thema entsprechend, Und bei der zweiten Ausstellung, das ist eine Einzelausstellung mit einer iranischen Künstlerin, die heißt Shirin Neshat, und die Ausstellung trägt den Titel Frauen in Gesellschaft. Und es geht tatsächlich um die Rolle von Frauen, also bei Neshat explizit um die Rolle von Frauen in muslimischen Gesellschaften, aber im Gesamtpaket ist das ausgedehnt, also es geht grundsätzlich um Frauenrollen und daher die eben genannten Partner, wo man vielleicht erstmal so denkt, was haben die jetzt eigentlich mit einer Kunstausstellung zu tun, aber wenn man das Thema dann kennt, dann erschließt sich das sofort.
Und wann ist dann die zweite Ausstellung?
Die zweite Ausstellung wird eröffnen am 30. Juni.
Also praktisch direkt im Anschluss an die jetzt?
Ja, wir haben immer 18 Tage Umbauzeit dazwischen, ja.
18 Tage, ist das so ein, über die Jahre, so ein Mittelwert, wo man das hinkriegt?
Ja, also
Abtransport.
Ist gut, eine Eröffnung am Freitag zu haben und jetzt eine Pressekonferenz am Donnerstag und daraus kann man dann zurückrechnen, wie diese 18 Tage zustande kommen. Ja, also es sollte reichen. Also muss mal gucken. Ich muss jetzt auch erstmal Erfahrungen sammeln, wie das hier mit diesem Team geht, wie leicht es dem Team fällt, auch komplexere Sachen zu hängen. Manchmal ist das ja sehr, sehr zeitaufwendig. Und ich glaube, auch in der Kunsthalle Tübingen war man bestimmte Formate auch noch nicht so gewohnt, sondern die Kunsthalle Tübingen stand in der Vergangenheit eher für Ausstellungen, die technisch gesehen sehr einfach waren, also dass man eben Bilder an die Wand hängt. Jetzt bei Kapitalströmungen gibt es gibt große Wandtapeten, es gibt Skulpturen, es gibt ganz komplexe Hängeteile, es gibt Videoinstallationen, also alles technisch gesehen sehr komplexere Angelegenheiten, als einfach ein Bild zu hängen. Und da muss man dann erstmal sehen, wie das Team das dann so hinkriegt.
Sind denn jetzt deine Ansprüche auch in Sachen Erfolg oder wie viel Druck machst du dir da selber, dass der Laden voll sein muss, nicht nur bei der Eröffnung? Und was für Leute dann du ansprechen möchtest eben nochmal?
Na, sich selber Druck machen bringt's nicht, weil man das eh nur bedingt steuern kann. Ich habe keine Ahnung, wie diese Ausstellung ankommen wird. Ich bin sicher, dass es zur Eröffnung sehr voll wird, weil alle ja diese Kunsthalle wiedersehen wollen. Und ich schon auch denke, dass mein Kalkül, dass über das Thema da Leute hingehen, die sonst nicht hingehen würden, dass das auch aufgehen wird. Wie es die Leute dann finden, das ist noch eine andere Frage. Das wird sich dann eben rausstellen.
Und in Sachen Marketing, wie muss sich eine Kunsthalle dann auch auf dem Feld oder du in deinem Job in dem Feld austoben, außerhalb von den Gesprächen jetzt hier, gehört ja auch dazu.
Genau, das Wichtigste ist natürlich zur Wüste Welle zu gehen und dort zu den Menschen zu sprechen. Nee, es ist ein großes Paket an Marketingmaßnahmen. Jetzt gerade bei der ersten Ausstellung wurde beschlossen, dass da auch viel investiert wird. Investiert heißt, dass man Anzeigen kauft, viel Kampagnen macht und sowas. Und auch so viel wie möglich Pressearbeit natürlich. Ja, muss man sehen, wie es funktioniert.
Ist das dann auch dein Job?
Ist auch mein Job, ja.
Wie wirkt das Interesse im Vorfeld jetzt schon? Kannst du das schon irgendwie einschätzen? Hast du ein Gefühl?
Ich habe den Vergleich nicht in der Region, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Interesse enorm ist. Und das hat aber wirklich mit der langen Schließzeit zu tun. Und dass man das dann eben sehen will. Was ist denn jetzt was ist die neue Ära oder was ist der neue Weg? So.
Vielleicht kommen ja dann auch wieder 440.000 Besucher.
Nein, das sicher nicht. Also diese Zeiten sind vorbei. Ich sagte es schon, das ist nicht mehr herstellbar. Das ist einfach eine andere Zeit. Also die Konkurrenz ist einfach auch viel größer. Es gibt im Umfeld von, weiß ich nicht, 60 Kilometern gibt es irgendwie, ich habe es nie gezählt, aber doch einige Kunstausstellungshäuser von der Größe.
Und es erwartet ja auch keiner. Viel wichtiger ist dir, glaube ich, auch, ne, da ein Profil auch zu schärfen.
Ja, natürlich wünsche ich mir auch, dass möglichst viele Leute kommen. Ist klar, das wünscht man sich immer. Also Künstler und Vermittler wünschen sich Resonanz, ist doch logisch.
Aber die Finanzierung auch über Drittmittel macht dich davon auch in gewisser Weise ein bisschen unabhängiger.
Ja, also in meiner Kalkulation von dieser Show ist natürlich auch einberechnet, dass ein paar tausend Leute kommen und auch Eintritt bezahlen. Und wenn die nicht kommen, dann habe ich ein Minus. Aber diese Kalkulation ist relativ, ja, wie man so schön sagt, konservativ oder niedrig gehängt. Also selbst wenn es jetzt nicht so arg viel wären, gerate ich dann nicht in Schwierigkeiten.
Und wie hoch sind dann die Eintrittspreise und wer legt das fest?
Das legt der Vorstand fest und die Eintrittspreise sind 7 Euro normal, 5 Euro ermäßigt und 3 für Schüler.
Oh, das ist aber sehr sehr freundlich, finde ich. Also im Vergleich jetzt zu anderen Museen zum Beispiel. Also jetzt keine Ahnung,
Staatsgalerie. Das kann man so und so sehen. Im Vergleich ist es sicher günstig. Gleichzeitig kann man auch die Haltung haben, warum kostet es eigentlich überhaupt Geld? Kann man von verschiedenen Richtungen aus diskutieren. In England zum Beispiel, was vor 10, 15 Jahren bekannt war für enorm hohe Eintrittspreise in den Museen, hat man die Kehrtwende eingeleitet und die Museumspreise in den meisten Institutionen vollkommen abgeschafft, was zur Folge hatte, dass enormst viel mehr Leute reingegangen sind. Und wenn man dann die Überlegung hat, das ist kulturelle Bildung, das ist wichtig, das ist genauso wichtig wie in die Schule gehen, dann hat man gute Gründe zu überlegen, ob man das nicht lieber besser subventioniert und keine Eintrittsgelder nimmt.
Das klingt so, als ob das ein bisschen dein Wunsch wäre oder dein Konzept?
Ich fände das eigentlich gut, ja. Also nicht zuletzt, um natürlich die Kulturveranstalter aus der Lage rauszubekommen, dass sie dieses Kalkül entwickeln, womit kann ich am meisten Eintrittsgelder erzielen, weil das führt ja doch auch zu einer gewissen Profilierung, also dass man eben auf zum Beispiel auf bestimmte Effekte setzt, auf bestimmte Themen, auf Blockbuster setzt oder ja, und das ist nicht so gut, glaube ich, für einen Kulturveranstalter. Oder das ist nicht das, weswegen wir angetreten sind, solche Sachen zu machen.
Und versuchst du noch in deiner Zeit hier den Vorstand zu, ja, etwas, deine Perspektive nahezubringen?
Ja, natürlich.
Hat das Aussicht auf Erfolg? Was meinst du?
Das kann ich dir nicht beantworten.
Also in der Kunst gibt es also auch den Mainstream und die Nischen.
Sicher, na klar. Wie in der Musik, wie überall, natürlich, ja.
Und wenn du dich so umguckst in der deutschen Museums-Kunsthallen-Szene, wie siehst du die im internationalen Vergleich?
Ist auch nicht so leicht zu sagen, eben wiederum durch diese lange Schließzeit und weil man, und dazu gehöre ich ja auch, eben sehr stark die Highlights von diesem 40-jährigen Kunsthallenprogramm erinnert. Und das war natürlich Mainstream. Also wenn ich Cézanne, Manet, Van Gogh zeige, das ist Mainstream. Logisch.
Wir werden es weiter verfolgen und beobachten. Vielen Dank, Holger Kube-Ventura, dass du da warst. Kunsthalleneröffnung 10. März, 19 Uhr. Und dann 3 Monate lang bis zum 11. Juni Kapitalströmung, Pilotausstellung zur Wiedereröffnung der Kunsthalle Tübingen auf der Wanne. Die Lage ist, naja, haben auch manche Leute schon mal kommentiert, es wäre suboptimal, dass man auf den Berg muss, wenn die Stadt im Tal ist.
Naja, man muss schon richtig hinwollen, weil man eben nicht dran vorbeikommt in der Stadt. Aber was soll man dazu sagen, ist halt so.
Genau. Und wir werden es auch hinschaffen und es weiter begleiten und sicher auch bei der Eröffnung mit unseren Mikros vor Ort sein.
Es gibt übrigens jetzt auch einen neuen Website, sollte man sich mal anschauen. Komplett frisch renoviert.
Schaut schön aus, ja.
Kunsthalle-Tübingen.de. Das war's, Lokalmagazin. Danke nochmal, Holger, dass du da warst.
Danke auch. Tschüss.